Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext zum heutigen Sonntag Palmarum steht geschrieben im Evangelium nach Markus im 14. Kapitel. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen ja nicht bei dem Feste, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbaren Nadenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, sende uns deinen Heiligen Geist zu unserem Reden und Hören. Lass es in unsere Herzen dringen. Und gib, dass wir aus der Betrachtung deiner Passion in unserem Glauben gestärkt und gefestigt werden. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer diese Geschichte liest, der könnte den Eindruck haben, dass Jesus doch eigentlich stolz sein müsste auf seine Jünger. Schließlich scheinen sie etwas von seiner Lehre gelernt zu haben. Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen und dann folge mir nach. So hatte es Jesus vor nicht langer Zeit dem reichen Jüngling gesagt. Und hatte Jesus nicht gerade erst in seiner großen Rede vom Weltgericht Folgendes gesagt? Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Die Jünger haben das gehört und so ist es nur allzu verständlich, dass sie das Gelernte nun auch gleich anwenden. Da kommt eine offensichtlich reiche Frau zu Jesus und so erwartet manch einer, dass er sie jetzt zurechtweist für ihre Verschwendung und ihren Reichtum, dass Jesus auch ihr sagt, gib es doch den Armen. Und mit ihr ebenso umgeht wie mit dem reichen Jüngling. Doch Jesus reagiert anders. Er nimmt die Frau sogar in Schutz vor der übereilten und verurteilenden Auslegung der Jünger. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Er hebt gerade dieses Werk von allen besonders hervor. Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Diese Frau bekommt einen Ehrenplatz in der Geschichte Jesu. Bis heute predigen wir über ihr gutes Werk. In dieser Geschichte lernen wir etwas ganz Wichtiges. Das Evangelium Jesu ist eben keine innerweltliche Heilslehre, in dem es ausschließlich darum gehen würde, irdische Nöte zu lindern. Auch das ist wichtig und es gehört zum christlichen Glauben dazu. Jesus widersetzt sich diesem Anliegen der Jünger ja nicht. Er hindert sie nicht daran. Er gibt es sogar als Auftrag an sie zurück. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Er bringt damit eine unbequeme Wahrheit zum Ausdruck. Keiner hindert uns Menschen daran, loszugehen, anderen Menschen Gutes zu tun und ihre Nöte zu lindern, als nur wir selbst. Unser eigener Unwille ist es, der uns oft davon abhält. Wo wir mit dem Finger auf andere zeigen, was sie alles tun könnten und müssten, da zeigen eben ganz schnell drei Finger auf uns zurück. Und noch etwas Zweites steckt in diesem Satz Jesu. Selbst mit dem besten Willen werden wir mit der Sorge für die irdischen Nöte niemals ans Ziel kommen in dieser Welt, so sehr wir uns auch anstrengen werden. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Das sagt Jesus nicht als Vorwurf, das sagt er als Prophezeiung. Bis an das Ende der Welt wird es Armut in dieser Welt geben. Deswegen sollten wir skeptisch sein, wo uns Menschen das innerweltliche Heil und die Lösung der Weltprobleme versprechen und zugleich selbst schauen, wo wir denen, die es brauchen, konkret Gutes tun können. Was die Jünger in ihrem vorschnellen Kritisieren völlig aus dem Blick verlieren, ist, wieso denn diese Frau dieses Werk tut, was Jesus denn nun bevorsteht. Und deswegen erinnert uns der Evangelist Markus ganz am Anfang des Abschnittes noch einmal daran, was nun in Kürze geschehen wird. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Es wird das letzte Mal sein, dass Jesus hier in Bethanien sein wird. Es ist das letzte Mal, dass Jesus in der größeren Runde seiner Jünger ist. Nun wird er im engsten Kreis der Apostel sein. Von nun an wird er verraten, verspottet, verlassen, geschlagen, gekreuzigt und getötet werden. Diese Frau erweist ihm die letzte Ehre, die er vor seiner Kreuzigung empfangen wird. So sagt Jesus, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aus diesen Worten, da spricht die tiefe menschliche Dankbarkeit Jesu. Wir merken, dass auch er ein Mensch ist, für den dieser Weg nicht leicht war, der zutiefst dankbar für das Kleine ist, was ihm auf diesem Weg an Gutem getan wird. Wenn wir so durch die Evangelien schauen, dann stellen wir fest, wie selten wir eigentlich davon hören, dass Menschen Jesus konkret etwas Gutes tun. Oder auch nur die Rede davon ist, dass sie ihm danken für das, was er ihnen Gutes getan hat. So viele Menschen heilt Jesus, er speist Menschen, er erweckt Menschen sogar zum Leben. Menschen kommen zu ihm mit all ihren Bitten, gehen wie selbstverständlich davon aus, dass er ihre Not lindert und wollen ihn gar für ihre Zwecke einspannen. Aber der Dank, der bleibt oft auf der Strecke. So wie wir es in der Geschichte von den 10 aussätzigen Samaritern hören, nur einer kommt zurück. Und so werden auch wir beschämt, wie wenig wir ihm doch für all das danken oder ihm etwas Gutes dafür tun, was er für uns am Kreuz getan hat. Das ist so ein großes Geschenk, was wir da empfangen. Und doch kommt bei uns der Dank oft nur schwer über die Lippen. Wir sind träge darin, ihm und seinem Werk etwas Gutes zu tun, ihm zu dienen. Die Frau hier in dieser Geschichte, sie gibt uns ein Beispiel dafür. Sie tut nicht nur ein gutes Werk, sondern sie bringt ihm das vermutlich Kostbarste, was sie in ihrem Besitz hatte. Wert von einem ganzen Jahresgehalt eines Arbeiters. Nur das Beste für meinen Herrn, so lautet die Devise. Und so war es schon im Alten Testament geordnet. Das Beste von allem Besitz, das sollte dem Herrn gehören. Nur makellose Tiere sollten zum Opfer gebracht werden, als Dank für all das, was Gott an seinem Volk getan hat. Da passt es nicht, das eine bockige, störrische Tier aus der letzten Reihe zu nehmen, was man ohnehin schon immer loswerden wollte und gut entbehren kann. Genauso wenig wäre es hier passend gewesen, ein schäbiges, billiges Öl zu verwenden. Nein, kostbar sollte es sein, kostbar und unverfälscht, um zu zeigen, wie viel ihr der Herr bedeutet. Das, was sie ihm bringt, was sie an ihm tut, das drückt etwas darüber aus, wie viel er für sie ist. Und auch hier stellt sich die Frage an uns: Was bringen wir unserem Herrn als Dank dar? Und was drückt das darüber aus, wie viel er uns bedeutet? Haben wir für ihn nur das übrig, was wir ohnehin nicht brauchen oder leicht entbehren können an Zeit und Geld? Oder lassen wir uns den Dank etwas kosten, so wie diese Frau? Das Beste für den Herrn. Viel entscheidender aber als das Äußere ist, wie sieht es da bei uns innerlich aus? Lassen wir uns auch da den Glauben etwas kosten? Steht da Jesus Christus an der ersten Stelle? Heißt es auch da nur das Beste für den Herrn in meinem Herzen? Bringen wir unseren Stolz und unseren Eigensinn vor Gott? Oder kommt der Herr Jesus Christus bei uns auch in unserem Leben nur davor, wo er gerade hineinpasst, mit seiner Lehre, mit dem, was er zu sagen hat? Auch wir können uns oftmals sicherlich unter die Menschen in Jerusalem einreihen, die am Anfang der Woche noch Hosianna gerufen haben und dann am Ende der Woche Kreuzige. In der einen Situation, da nehmen wir Zuflucht, in der anderen, da ist Jesus Christus ganz weit weg von uns. Auch wir stehen unter den Jüngern, die ihm ewige Treue schwören und ihn doch kurze Zeit später verlassen. Ist uns das, was Jesus Christus uns erworben hat, so kostbar, dass wir alles andere in unserem Leben hinten anstellen und nur ihm folgen, ihm alles opfern? Die Frau in unserer Geschichte, die konnte das tun. Mit der Salbung zeigt sie uns, dass sie etwas Entscheidendes verstanden hatte. Sie hatte verstanden, wer Jesus ist und was ihm bevorstand. Denn gesalbt wurden in Israel, jedenfalls zu Lebzeiten, in der Regel nur zwei Menschen, Könige und Hohepriester. Jesus ist beides. Indem die Frau ihn salbt, da erkennt sie Jesus als ihren König und Heilsmittler an. Und zugleich kommt in der Salbung mit dem Nadenöl auch das zum Ausdruck, wovon Jesus Christus hier selbst spricht, dass darin schon sein Schicksal anklingt, dass hier die Totensalbung schon vorweggenommen wird. Ja, die Frau hatte Jesus zugehört und sie wusste, wohin ihn sein Weg führte. Sie wusste, dass sie keine andere Gelegenheit mehr hatte als jetzt. Und sie war bereit, ihr Kostbarstes zu geben, weil sie erkannt hatte, dass Jesus sein Kostbarstes für uns gibt. Sein Leben. Ja, Gott selbst gibt sein Kostbarstes her für uns, seinen Sohn, damit wir das Kostbarste dieser Welt empfangen können, sein ewiges Leben. Und da stirbt nicht irgendein Mensch für uns, sondern das unverfälschte Opferlamm, das ohne Sünde ist, das gibt Gott in den Tod dahin, damit wir leben können. Genau deswegen gehört diese Geschichte unbedingt zum Evangelium dazu. Denn in dem Handeln dieser Frau, da können wir sehen, was das Evangelium bedeutet. Wie Gott zu unserem Heil an uns auf Golgatha gehandelt hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.